Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zur 100. Sendung von Radio Enlighten Next. Heute zum Thema Radio Enlighten Next. Wir dachten, dass wir unsere 100. Sendung zum Anlass nehmen, einmal darüber zu reflektieren, was wir hier eigentlich machen, was wir denken, was der Zusammenhang zwischen so einer Webcast-Sendung und Bewusstseinskultur und Entwicklungskultur ist. Und wir haben uns dazu zwei Freunde hier ins Studio eingeladen. Jens Heisterkamp von der Zeitschrift Info 3, Anthroposophie in Begegnung. Und von Nadia Rossmann von den integralen Perspektiven. Zwei journalistische Kollegen, die mit uns an der Entwicklung von Bewusstsein und Kultur arbeiten. In einer anderen Form, einer anderen Weise, gedruckter Weise. Und wir wollten miteinander reden, inwiefern so ein Medium, Webcast, aber auch so ein Medium direktes Gespräch, eine spezielle Form oder ein spezieller Beitrag für die Entwicklung einer neuen Bewusstseinskultur sein kann. Und wir möchten einfach unsere 100. Sendung dazu zum Anlass zu nehmen, einfach mal zu reflektieren, was ist denn überhaupt so ein Webcast für Bewusstseinskultur, was sind die Möglichkeiten? Was sind die Möglichkeiten eines solchen Mediums und wohin kann man damit gehen? Diese Fragen würde ich gleich als erstes an einen unserer zwei Studiogäste hier richten. Jens, Nadja, wer von euch möchte dieses Konvolut an Fragen, das ich hier gestellt habe, in welche Richtung auch immer gleich mal beantworten? Erstmal auch herzlichen Dank, dass Sie da seid und einen schönen guten Abend hier von mir.
Ja, Tom, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch auch an dich hier als Anchorman sozusagen von Enlighten Next und auch an das ganze Team, weil ihr doch eine enorm beachtliche Leistung hier vorgelegt habt in den letzten Jahren. Wie lange ist es jetzt?
Knapp 3 Jahre.
Knapp 3 Jahre. Und das ist ja, ich finde, wirklich eine Pionierleistung. Und als ich da zum ersten Mal von hörte, als ihr das angekündigt hatte, hatte man noch gar keine Vorstellung. Und jetzt im Laufe dieser 100 Sendungen ist doch eine ganz beachtliche Reihe von tollen Sendungen, von spannenden Themen hier vorgelegt worden. Und auch die Tatsache, dass das ja alles archiviert ist, also nicht nur in dem Moment gehört werden kann, wo ihr live auf Sendung seid, sondern da ist ein tolles Archiv entstanden in dieser Zeit. Das ist also eine sehr respektable Leistung. Und ich finde einen ersten spannenden Aspekt an dem Ganzen, dass man sieht durch euer Projekt, wie man durch das Nutzen der neuen Medien tatsächlich neue Räume erschließen kann, an den etablierten Mediensystemen auch vorbei, sage ich mal. Denn man hätte früher zum Beispiel irgendwie eine Lizenz oder sowas gebraucht. Man hätte Radiowellen irgendwie buchen müssen, man hätte bestimmten Frequenzbereich buchen müssen. Also ein Radiosender wirklich zu eröffnen, ist mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Und ihr seid zwar hier, wie wir uns hier im Studio schon einige Male auch überzeugen konnten, oder Nadja, ihr seid ja auch toll ausgerüstet, das ist ganz professionell, aber der Aufwand ist doch vergleichsweise überschaubar, um so etwas aufzubauen. Und das finde ich insgesamt spannend, weil man ja auch sieht, es gibt auch andere Projekte, Initiativen, die so am Mainstream vorbei, an den wirklich großen, wo nur das Geld eine Rolle spielt, vorbei, die doch ihre Botschaften in die Welt bringen. Es gibt einige Beispiele für erfolgreiche, auch TV-Kanäle mittlerweile. Und nach euren 100 Sendungen habe ich also wirklich großen Grund zur Zuversicht, dass ihr euch wirklich auch als eine Marke in diesem Bereich Spiritualität, neues Bewusstsein, neues Denken mit diesem Medium etablieren könnt. Also ganz, ganz dickes Dankeschön.
Danke, Mai. Nadja.
Auch von mir erstmal herzlichen Glückwunsch, Tom, und auch an das ganze Team von Enlighten Next. Also ich finde es sehr spannend auch zu sehen, mit welcher Professionalität ihr dieses Radioprojekt angegangen seid, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, im Vergleich zu Ad-hoc-Produktionen, die es ja viele gibt in der spirituellen Szene, dass ihr wirklich einen roten Faden habt und von Anfang an eben einen übergeordneten Kontext auch geschaffen hat. Und wenn man jetzt zurückguckt auf das Radioarchiv, in dem ich auch regelmäßig selbst immer wieder stöbere, dann kann man ja auch durchaus erkennen, dass in diesen 3 Jahren eine Geschichte gewachsen ist. Also durch die Art und Weise, wie ihr zum Beispiel auch Themen miteinander verbindet und so eben, ich sag mal, einen viel weiteren Blick auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge möglich macht, als das mit so Einzelbetrachtungen der Fall wäre.
Ich finde auch, da entsteht ja eigentlich durch eure Arbeit, entsteht ja sowas wie eine bestimmte Landschaft oder es tritt so eine Landschaft hervor im deutschsprachigen Raum primär, was eigentlich da an neuen Ansätzen lebt, also durch euren Fokus, den ihr setzt, ne, entsteht doch sowas wie, ja, wie eine Verbundenheit auch zwischen diesen Ansätzen.
Absolut. Finde ich spannend. Ja. Und vielleicht noch vorweg, einfach auch zur Sendung selber zu sagen, wir sind auch selber wirklich stolz auf die Entwicklung unserer Zuhörerzahlen. Mhm. Also ich kann mich erinnern, vor knapp 3 Jahren, wenn es richtig ist, wir haben so mit 30, 40 Hörern angefangen. Mhm. Wir haben jetzt alles inklusive, also die ganzen Downloads inklusive, knapp 500 Hörer pro Woche, die Radio Enlighten Next hören. Das ist eine beachtliche Leistung, denke ich. Mhm. Und ich vergleiche es, ist zwar ein bisschen mit Augenzwinkern, aber trotzdem finde ich es immer wieder schön, weil ich bin ein Fan von den Nachrichten, der Nachrichtensendung von Arte. Und schaue mir die Nachrichtensendung von Arte immer am Internet an. Und diese Nachrichtensendung, die einer der besten in Europa ist, meines Erachtens nur deutschsprachig, die wird natürlich hauptsächlich, und das ist das Augenzwinkern, live am Fernsehen gesehen und nicht im Internet. Mhm. Aber die regelmäßigen Internet-Zuschaltungen sind auch nicht mehr als 2000.
Mhm. Ah ja. Das heißt, es ist eigentlich schon reale...
Das ist eine reale Größe, behaupte ich mal. Ich meine, natürlich muss man sagen, das Gros wird Arte nicht am Internet hören oder sehen, so wie ich. Aber ich war doch erstaunt, dass wir im Internet da nicht gar so weit davon entfernt sind. Jetzt, das, was du angesprochen hast, Jens, dass wir hier in einer gewissen Weise auch eine Landschaft mitprägen, durch die Leute, die wir einladen, durch die Gesprächsthemen, die wir haben, durch den Fokus, den wir setzen. Das ist natürlich etwas, das teilen wir gemeinsam auch mit so renommierten Projekten wie Info 3 oder der Zeitschrift Wir, die du ja auch machst, und in einem gewissen Grade auch der Zeitschrift Integrale Perspektiven. Nur machen wir es auf eine andere Art und Weise. Und diese andere Art und Weise hat Vorteile und Nachteile. Und der Hauptvorteil ist, es ist live. Ja. Der Hauptnachteil ist, es ist live. Mike, der hier hinten, das muss man auch erwähnen sein, immer an der Technik sitzt, er winkt gerade auf seinem Bildschirm, kann bestätigen, dass es hier auch schon manchen kalten Schweißausbruch gab, schlicht und einfach, weil die Sendung live ist und ohne Netz ist. Mhm. Und wenn was schief geht, geht was schief. Und das ist immer so ein leichtes Magenkribbeln, wenn man auf Sendung geht, weil man einfach sagt, okay, jetzt fliegt man ist, wie es so schön auf Radio Deutsch heißt, on air. Mhm. Und was jetzt passiert, passiert jetzt und es passiert vor Publikum. Und nachdem wir unsere Sendungen auch nachher nicht schneiden, also wir machen hier keinen schönen Schnitt, nicht deswegen, weil wir nicht machen wollten, sondern schlicht und einfach, weil der Aufwand für uns nicht leistbar ist, ist das einfach dann auch das, was im Archiv steht. Und das ist einerseits natürlich manchmal unangenehm, weil man sagt manchen Halbsatz, wo man denkt, oh, hätte ich das jetzt so sagen müssen. Man hat manche Gesprächssituationen mit einem Gast hier, die nicht wirklich aufgeht, wo man denkt, oh, das hätte anders auch funktionieren können, aber jetzt ist es on records. Aber andererseits ist das genau zumindest einer der Reize und der Qualitäten dieser Sendung, weil hier Begegnung direkt als Begegnung passiert. Und das hat eine Lebendigkeit,
die eine Bewusstseinsqualität hat, die eben nicht nur die Inhalte transportiert, die wir auch transportieren wollen, sondern auch eine gewisse Gesprächskultur eines, lass ich mich sagen, lebendigen Geistes, den wir hier pflegen wollen. Und das ist eine Qualität, die, glaube ich, ein der Vorzüge des Mediums Radio ist. Wie würdet ihr das sehen?
Also ich finde genau das, auch diese kleinen Pleiten oder Pannen, die machen ja so ein Gespräch überhaupt erst lebendig. Und ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal dabei erwischt, wenn er zum Beispiel Fernsehnachrichten sieht und der Sprecher sich verspricht und ein bisschen ins Trudeln kommt, dass man gerade dann eigentlich die Menschen am sympathischsten findet, weil man sich auf eine ganz alltägliche Weise auf einmal verbunden fühlt und das Gefühl hat, da ist etwas nicht unbedingt außerhalb von mir, sondern jemand verhält sich in einer Art und Weise, wie es mir auch passieren kann. Und zum Beispiel so deine Wahrnehmung, dass man manchmal in einem Gespräch schon 3 Sekunden, nachdem man es ausgesprochen hat, gerne was anderes gesagt hätte. Ich glaube, das versendet sich auch ein Stück weit in der Live-Situation, solange man merkt, dass man wirklich mit Leib und Seele bei der Sache ist. Weil mir als Hörerin zum Beispiel, mir fällt das in der Sekunde, in der ich es höre, vielleicht auf. Aber dadurch, dass das Gespräch ja weiter fließt, ist man eigentlich viel mehr in dem, was sich entwickelt, als in dem, was gerade nicht geklappt hat.
Ich habe ja als Redakteur und Journalist selber viele, viele Interviews geführt und habe mir da oft gedacht, wenn man diese Interviews jetzt einfach aufgenommen hätte und senden würde, wären die oftmals nicht sehr attraktiv. Die werden erst attraktiv in der Bearbeitung. Also wenn man sie dann liest, hat man am Ende kaum einen Satz, der so sich liest, wie er gesprochen wurde. Mhm. Das ist einfach eine andere Art des Sprechens oder des Schreibens. Interessanterweise merken das die Interviewten oder die beklagen sich darüber nicht. Die finden sich in der Art der Formulierung dann vollkommen wieder und sagen nicht, das habe ich so gar nicht gesagt. Ich glaube, dass trotzdem hier der Eindruck anders ist bei euren Sendungen, hängt an 2 Dingen, glaube ich. Und zwar einmal, merke ich ja jetzt an mir selbst, man hat doch eine andere Präsenz, man ruft eine andere Präsenz auf, wenn man weiß, das ist jetzt live, oder wenn man weiß, wir reden jetzt und ich kann das hinterher zum Beispiel auch noch überarbeiten oder ich kann die eine oder andere Formulierung noch ändern bei Interviewpartnern. Mhm. Das ist eine andere Präsenz, finde ich. Man ist anders konzentriert. Und das zweite Moment finde ich hier auch ganz wichtig, muss ich noch einen Kranz überreichen, Blumen überreichen. Du hast ja die Gesprächskultur angesprochen und die hängt ja auch ganz stark, finde ich, die ist eben von deiner Art des Fragens mitgeprägt. Und das Besondere für mich ist hier immer auch nicht nur das, was die Interviewten sagten. In einem guten gedruckten Interview tritt ja, finde ich, der Fragende immer sehr stark auch zurück. Zu Recht. Da will man lesen, was der Befragte sagt. Hier ist es anders. Hier spielst du selbst als Moderator hast eine stark prägende Rolle auch. Du gibst vor, du lockst was raus und du bringst auch selber ganz viele Inhalte ein in den unterschiedlichsten Sendungen. Und da kommt sowas auch oft sowas, also in einem guten Sinne, Ergänzendes hinein. Also du gibst sogar einen gewissen Rahmen oftmals, den die Befragten so selbst vielleicht gar nicht sehen. Also ich will damit sagen, das sind nicht nur einfach gesendete Interviews, sondern da ist eine ganz starke, nach meinem Gefühl, eine ganz starke konstruktive Leistung in der ganzen Art des Befragens auch mit hinter. Und das macht die Qualität hier aus.
Also den Augenblick dieses zweiten Kranzes, der du mir weißt, den möchte ich gerne nutzen. Okay. Und zwar nutzen, diese Sendung ist auch eine eigennützige Sendung. Ja. Diejenigen von Ihnen und diejenigen von euch, die die E-Mails zu dieser Sendung gelesen haben, werden das auch schon im E-Mail vorgefunden haben. Wir rufen auch zur Unterstützung dieser Sendung auf. Radio, einer der Vor- oder Nachteile des Radios gegenüber dem Printmedium, besteht darin, man kann ein Radio schlecht verkaufen. Radio sendet man und man hört es einfach ab. Also man kann es im Archiv dann noch käuflich erwerben. Auch das machen wir nicht. Wir stellen es einfach frei zur Verfügung. Wir denken, Radio, der Charakter von Radio ist, es ist einfach da. Die Kosten sind aber auch einfach da. Und wir tragen das Radio ausschließlich aus Ehrenamtlichkeit und aus Spenden. Und wir würden gern diejenigen von Ihnen und diejenigen von euch, die diese Sendung und dieses Format als wertvoll empfinden, gerne dazu bitten, dieses wertvoll auch wertvoll auszudrücken. Und dazu haben wir auf unserer Website, das ist www.enlightennext.de/radio100, also 100 mit der Zahl 100 geschrieben. Ich sage es nochmal, www.enlightennext.de/radio100, eine Spendenseite eingerichtet. Und nachdem wir ja bei Enlighten Next sehr technikaffin sind, ist diese Spendenseite ganz, ganz leicht bedienbar. Die kommt einfach auf eine Seite, wo Sie entweder mit PayPal oder Ihrer Kreditkarte oder Ihrem Konto ganz schnell Ihrem Herz einen Stoß geben können und uns Ihren Wert ausdrücken oder Ihre Wertschätzung ausdrücken. Wir würden uns sehr freuen. Das als kurze Zwischenmeldung. Ich werde es noch ein, zweimal in dieser Sendung sagen, weil das zugestandenerweise auch einer der Gründe ist, warum wir diese 100. Sendung gemacht haben. Wir wollten einfach auch mal Sie bitten oder Ihnen auch die Gelegenheit geben, handfest Ihre Wertschätzung auszudrücken. Wir würden uns sehr freuen, das zu tun. Auch vielen Dank diejenigen, die es schon vorab zu dieser Sendung gemacht haben. Es sind schon einige 100 Euro auf unserem Konto hier eingelangt und wir würden freuen, wenn sich diese einige 100 Euro noch vervielfachen würden, dank Ihrer Hilfe. Zurück zur Gesprächskultur. Die Arbeit von den Leuten Next hat zu einem guten Teil auch den Fokus der Gesprächskultur und den Fokus der Begegnung jenseits von Ego. Und ich glaube, dass so eine Begegnung vor dem Mikrofon, wie wir sie gerade haben, eine hervorragende Übung ist, sich jenseits des Egos zu begegnen. Weil gerade wenn man ein Mikrofon vor sich hat, was ja ein ziemliches Äquivalent zu einer Bühnensituation ist, also man tritt auf die Bühne, man weiß, einige hundert Leute hören zu, entweder live oder zeitversetzt. Und es geht alles so in einem ab, was alles in so einem abgeht, von der eigenen Schüchternheit bis zur eigenen Wichtigtuerei, bis was immer. Und dann entsteht etwas zwischen den Leuten, die hier im Gespräch da sind, was ein kreativer Fluss sein kann. Und die schönsten Gesprächssituationen, die ich erlebe in dieser Sendung, ist, wenn wir im Gespräch, ich und der oder die Teilnehmer, gemeinsam etwas im Gespräch neu entdecken. Also wo ich zumindest den Eindruck habe, dass wir gemeinsam wo neu hingehen, wo weder ich noch er noch sie vorher so auf diese Weise hingedacht haben, wo ein kreativer Schritt aus der Sendung geboren wird. Also das finde ich die spannendsten Sendungen, wenn live im Gespräch etwas aus dem Gespräch entsteht und nicht nur das, was wir alles schon an Wissen reinbringen. Nicht, dass ich das Wissen klein schreiben möchte, ganz und gar nicht, weil das muss davon getragen werden. Aber wenn dieses Wissen in der Begegnung zu einem kreativen Akt wird. Und dieser kreative Akt, das ist, wo wir unseren Fokus haben, statt auf den Fokus auf meine Wichtigkeit auf, oder auf meine was immer zu haben. Wenn das gelingt, dann gelingt auch eine Bewusstseinskultur, die etwas jenseits von Ego kultiviert.
Ich glaube, dass diese Qualität, die kommt auch gerade in der Live-Situation am besten raus, weil man kann zwar auch in einem Interview, was man später verschriftlicht, eine Lebendigkeit transportieren, aber da hat man immer die Neigung, einen Prozess, der schon vorbei ist, nachzujustieren. Und ich habe so den Eindruck, dass in vielen eurer Sendungen wirklich so aus dem Augenblick heraus und auch aus dem Willen der Beteiligten das Bestmögliche des Augenblicks zu zeigen, den Hörern, dass dadurch wirklich eine ganz andere Qualität entsteht, als wenn man Gespräche zum Beispiel nachbearbeitet. Und das ist ein ganz besonderer Reiz, weil man sich da auch als Hörer auf einer ganz anderen Ebene einklinken kann. Man wird dadurch, glaube ich, Teil des Prozesses, weil man weiß, dass der Moderator genauso wenig weiß, wie es weitergehen wird, wie man selber als Zuhörer.
Was mich da mal interessieren würde, Es steckt ja auch sehr viel Vor-Nachbereitung, aber eben auch viel Vorbereitung in dieser Sendung. Es muss ein Vorgespräch oder vielleicht mehrere geführt werden. Es muss sondiert werden, wer ist ein interessanter Gesprächspartner, Partnerin. Und ich stelle es mir ja so vor, also die Menschen, Gesprächspartnerinnen, die da bisher in Frage kamen, sind ja nicht so häufig zum Beispiel in Mainstream-Radiosendern gefragt. Für die ist das auch eine interessante erste Erfahrung. Wie reagieren die denn eigentlich auf diese Anfrage? Das ist ja, ihr seid ja auch noch kein etabliertes Medium. Ist das, also was macht man da für Erfahrungen?
Erstens hat sich das stark entwickelt. Mittlerweile gibt es eine gewisse Szene, die uns kennt. Also
Schön.
es gibt einen gewissen Einzugsbereich, wo man sagt, ja, Radio Enlighten Next. Und dann ist die Reaktion sehr unterschiedlich von Leuten, die hier mit einer gewissen Selbstverständlichkeit umgehen, bis zu Leuten, die hier eher auf der Seite sind, dass das vielleicht ein zu kleines Medium für sie ist. Bis zu Leuten, die einfach schon bei dem Gedanken an eine Radiositzung das Herzklopfen bekommen und nicht wissen, ob sie überhaupt in der Lage sind, live zu sprechen. Und je nachdem, wie die Reaktion ist, ist auch unser Überredungsversuch anders geartet. Diejenigen, die hier von vornherein freudig einsteigen, braucht man nicht überreden. Diejenigen, die denken, dass das eher zu klein für ihr Renommee ist, müssen wir überzeugen, dass wir ein relevantes Medium sind. Und diejenigen, die Herzklopfen haben, muss man davon überzeugen, dass ich als Moderator hier auch dafür Verantwortung übernehme, dass wir hier eine Gesprächssituation herstellen, in der niemand aufs Glatteis geführt wird. Weil es ist wichtig, es ist auch ein Vertrauensverhältnis, weil es ist ja nicht nur mein Risiko. Die Live-Situation ist ja auch eine Live-Situation oder gerade eine Live-Situation dessen und derer, die hier ins Gespräch kommen. Und wenn ich wirklich eine unangenehme Frage stelle, sind sie live dieser unangenehmen Frage ausgesetzt. Das ist anders wieder als in einem schriftlichen Interview, wo man nachher sagen kann, stopp, das möchte ich, dass nicht gedruckt wird. Das hier ist schon auf Sendung. Das heißt, hier, und das macht auch etwas dieser besonderen Situation aus, dass hier ein Vertrauensvorschuss ist, dass jemand mit mir gemeinsam auf die Bühne geht und auch vertraut, dass ich die Moderator-Situation, die auch eine gewisse Machtsituation ist, weil ich kann ja sagen, ich würde gern von Ihnen das hören.
Ganz klar.
Oder Sie haben doch mal das gesagt. Dass ich das mit Sorgfalt und auch einfach tragend und nicht missbrauchend tue.
Wenn ich da noch eins nachfragen darf, das würde mich nämlich interessieren. Hast du da einen Unterschied bemerkt? Ist das für dein Erleben was anderes? Weil ihr habt manchmal hier Gäste im Studio, so wie jetzt, oder du hast auch meistens eigentlich die Interviewpartner, Partnerinnen am Telefon. Ist das gerade, was dieses Vertrauensverhältnis angeht, erlebst du das als unterschiedlich schwierig möglicherweise, oder?
Ja, und das nimmt auch Bezug auf ein Gespräch, das wir vorab zu der Sendung gehabt haben, bezüglich dem Unterschied zwischen elektronisch live und akustisch live, um es so auseinanderzuhalten. Aber interessanterweise, wenn du mich fragst, es ist auf jeden Fall so, wenn man gemeinsam in einem Raum ist, ist die anwesende Realität eine viel multidimensionalere Realität als eine Realität, die nur durch ein Audio-Stream am Kopfhörer gewährleistet ist, wo ich nur eine Stimme höre und mich durch diese Stimme auf eine Person beziehe. Gleichzeitig, obwohl diese Unterschiede sehr groß sind, also die Unterschiede zwischen im gleichen physischen Raum sein oder nur über das Wort und die Telefonleitung verbunden, sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Menschen, die ich habe, größer als die Unterschiede zwischen den verschiedenen
Verstehe,
Situationen.
verstehe. Also die Präsenz, die entsteht, ist mehr von der menschlichen Konstellation
Ja.
hab denn von der technischen.
Ja.
Das ist ja spannend.
Weil es gibt einfach Menschen, wo ich merke, da gibt es zwar einen inhaltlichen Austausch, aber wir kommen menschlich nicht wirklich zusammen. Es gibt Menschen, wo ich versuche, eine wirkliche Begegnung im Gespräch zu bewerkstelligen und ich kriege nur Informationen. Manchmal gelingt es mir, durch die Barriere noch durchzuschlüpfen. Manchmal gelingt es mir auch nicht.
Das liegt vielleicht auch an der spezifischen Dialogsituation. Also wenn man das nicht gewöhnt ist, gemeinsam über ein Medium einen neuen Kontext herzustellen, dann fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen unter dem Druck, jetzt Fakten produzieren zu müssen, weil man möchte den Hörern ja auch was bieten. Und ich denke, da liegt im Besonderen der Reiz eurer Sendung, dass ihr eben aus dieser Bewusstseinsperspektive auf zum Teil ganz alltagspraktische Themen guckt. Wenn ich zum Beispiel an das Gespräch über die Piratenpartei denke oder ihr macht ab und zu auch Wirtschaftsthemen, solche Sachen. Und da entwickelt sich ja eine ganz andere Dynamik, wenn man das eben nicht im klassischen Medienstil auf der Faktenebene abhandelt, sondern wie du versuchst im Gespräch immer so eine ganz grundlegende Qualität auch nach vorne zu kehren.
Da sprichst du ein sehr spannendes Thema an, weil unsere Sendungen haben sich auch inhaltlich sehr stark entwickelt. Weil wenn man in dem Archiv zurückgeht und die Anfangssendungen, geht es eigentlich immer nur um verschiedene Varianten des Bewusstseins. Das ist auch die Kernarbeit von den Leuten Next, Bewusstseinsarbeit, und wir haben verschiedene Aspekte dazu. Und wir haben diese verschiedenen Aspekte versucht, mit verschiedenen Sprechern verschieden zu beleuchten, auch in den Gesprächen, die ich vor allem mit Katrin habe, wo wir einfach auch direkt über unsere Arbeit reden, wo das am stärksten zum Zug kommt. Und auch zugestandenerweise, auch deswegen, weil es langweilig ist, permanent über das Gleiche zu reden, kam durch den Fluss der Ereignisse der Druck, sich weiteren Themen zu öffnen. Aber es war nicht allein das, es ist auch das Interesse, diese Form des Gesprächs oder diese Form der Gesprächskultur auf andere Gebiete anzuwenden. Und das ist spannend und heikel. Weil, wenn man über Bewusstsein selber spricht, ist es in einer gewissen Weise leichter, bewusst zu bleiben, als wenn ich über den nächsten Präsidentschaftskandidaten spreche. Und all die politischen Mechanismen, die in jedem von uns ablaufen, all dieses Wissen, all die Ideologien, die ich im Kopf habe, all die Rechthabereien, die ich im Kopf habe und die mein Gesprächspartner auch im Kopf hat, mal außen vor zu lassen, um das in eine Gesprächskultur einzubringen, die das unterläuft. Und insofern ist das auch immer wieder für mich eine Pioniersituation, in solche Themen hineinzugehen, aber diese Themen in einer Art und Weise miteinander ins Gespräch zu bekommen, wo die Inhalte interessant sind, wo, und das ist zumindest mein Anliegen, die Begegnung aber genauso interessant ist. Und herauszufinden, was heißt das überhaupt? Und ich habe auch noch nicht unbedingt die Antwort drauf. Ich weiß gar nicht, ob es die Antwort drauf gibt, was das eigentlich heißt. Aber ich weiß, dass es ein Spannungsverhältnis gibt zwischen den Inhalten und der Begegnung auch über diese Inhalten, die letztendlich eine menschliche Begegnung ist. Und du hast vorher einen Begriff gebraucht, Nadja, den ich mir aufgeschrieben habe, weil er, glaube ich, etwas charakterisiert, was wichtig ist für so eine Arbeit wie ein Webcast oder eines Live-Gespräches überhaupt. Das heißt, Teil eines Prozesses sein. Weil das vermittelt sich einfach im Live-Charakter eines Gespräches viel, viel mehr als in jedem gedruckten Satz, dass wir Teil eines Prozesses sind. Und dass, wenn wir, so wie wir hier gerade zu dritt sitzen und sprechen, dieses Teil eines Prozesses sein wertschätzen können. Also hier wirklich sehen, da ist etwas, was sich zwischen uns entwickelt. Und je nachdem, ob das Priorität hat, neben all den Dingen, die ich denke, jetzt noch sagen zu müssen, oder Dingen, die ich denke, dass du noch sagen solltest, diesen Prozesscharakter von Begegnung, dass der kultiviert werden kann. Also wahrnehmen, dass wir Teil eines Prozesses sind, ist eigentlich wahrnehmen unsere Lebendigkeit in unserer Begegnung. Und das ist ein wichtiger Teil dessen, glaube ich, was hier kultiviert werden kann.
Ich denke, das ist ein ganz essentieller Unterschied zur ganz konventionellen Medienproduktion. Weil wenn man sich normale Radiosendungen oder auch Fernsehsendungen anguckt, da steht ja immer der Versuch dahinter, ein Thema zu fassen. Und zwar fassen im Sinne von einengen. Weil man ja immer das Thema in konventionellen Produktionen in ein Format bringen muss. Und das widerspricht eigentlich genau dieser Entdeckerfreude, die sich unter eurem Fokus entfalten kann und die sich auch in vielen Sendungen tatsächlich entfaltet hat. Und ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, dass diese Qualität, selbst wenn man die Sendung nicht live hört, sondern hinterher aus dem Archiv sich anhört, dass diese Qualität trotzdem beim Zuhören wirkt, weil man ja als Hörer in dem Moment, auch wenn das Gespräch längst vorbei ist, aus der eigenen Perspektive trotzdem wieder Teil dieses Prozesses wird in dem Augenblick, in dem man hört.
Mhm. Vom Medienformat her ist das ja vergleichbar mit Talkshows, was hier gemacht wird, ne? Und da sieht man ja, finde ich, wenn man das gelegentlich sich auch ansieht, dass im Gegensatz zu der Art, wie ihr hier versucht, eine Gesprächskultur zu eröffnen, dass ja oft die Sache sehr auf solches Abrufen von Reizen eigentlich angelegt ist. Und man sieht das ja auch darin, es werden zum Beispiel unvernünftig viele Menschen auf einmal in diese Sendungen auch geholt, sodass es gar nicht möglich ist, wirklich zu einem Gespräch zu kommen, weil jeder seine Positionen in ganz kurzer Redezeit runterkriegen muss. Und dann werden in vielen Talkshows inzwischen auch noch Bildbeiträge eingeflochten, weil man vielleicht den Menschen gar nicht mehr zutraut, eine Stunde überhaupt zuzuhören. Und das finde ich hier, sage ich mal, auch, finde ich, ein radikal mutiges Vorgehen, dass man ganz darauf setzt, eine Stunde oder 45 Minuten und dann kommen die Fragen noch der Zuhörenden, dass man wirklich auf das Gespräch setzt. Das finde ich einen sehr konsequenten Ansatz, überhaupt diesen dazu zu stehen, hier nicht sozusagen den Unterhaltungsaspekt so stark. Es soll natürlich auch spannend sein, gerne, aber es geht hier gar nicht so um solche Reizauslöser, sondern wirklich darum, dass hier ein Raum für grundlegende Gespräche, grundlegende Inhalte offen gemacht wird.
Ich glaube, die Spannung, die kommt dann auch aus dem wirklichen Interesse am Gegenüber im Vergleich zu zum Beispiel Fernsehsendungen, weil da gibt es ja eigentlich gar keine Gesprächskultur mehr, sondern es ist, wie du beschrieben hast, so ein Schlagabtausch. Mhm. Während hier steht ja so das Entdecken wollen und auch das wirklich wissen wollen im Vordergrund und eben auch so dieser Raum, das bewundere ich so, dass du es schaffst, Tom, auch Gäste, die gar nicht so enge Verbindungen zu eurer Arbeit haben, trotzdem in einer Weise abzuholen und sie in diesen Raum, der entstehen kann, überhaupt hineinzuführen. Also zum Vergleich, ich habe vor ein paar Wochen ein Interview im Fernsehen gesehen mit Nicolas Berggruen, sehr interessanter Mensch. Und das Gespräch, das hatte eine wirkliche Tragik, weil Berggruen war bereit, etwas zu erzählen. Und der Journalist klammerte sich an seine engen Fragen und schnitt immer dann, wo das Gespräch interessant wurde, ihm das Wort ab und arbeitete seine nächste Frage ab. Und ich finde das spannend, diese Dynamik so einer Radiosendung auch einfach mal auf unsere gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu übertragen und so zu überlegen, wie viel Gesprächskultur haben wir denn noch und wie sehr kann man selber überhaupt durch diese Bewusstheit darüber, was Gesprächskultur ausmachen kann, wieder für mehr Austausch und Erkenntnisgewinn in der Welt sorgen.
Ja, und ich würde da gern jetzt mal ganz richtig bewusstseinstheoretisch und subjekttheoretisch ausholen wollen. Weil ich glaube, was in so einer Begegnung, einer Radiosendung, sich einfach zeigt, ist auch, in was wir uns begegnen. Und das, was du mit diesem Fernsehinterview angesprochen hast, wo du das Wort Schlagabtausch verwendet hast, charakterisiert das ja, dass hier eine bestimmte, wenn man es so überhaupt bezeichnen kann, Begegnungsform gewählt wird, die eine sehr starke Ich-Getrenntheit setzt, die gefüllt ist mit Meinungen und Überzeugungen, die versucht, diese Meinungen Überzeugungen teilweise auch in schlagender Weise, wenn ich das so sagen darf, durchzusetzen und dann die übliche Gesprächskultur eine Gesprächskultur des Schlag- und Gegenschlages ist. Und man dann die Punkte zählen kann, wer ist treffsicherer in all dem. Und ich versuche das natürlich jetzt pointiert zu formulieren. Ich sehe das gar nicht nur negativ, weil das ist eine Gesprächskultur, da gibt es auch einen klaren Namen dafür, das ist die Debatte. Und die Debatte ist wirklich auch, das ist das um von dem Wort Schlagen wegzukommen, das Abklopfen. Von Inhalten, wo auch einfach durch das gegenseitige Abklopfen Wahrheitsgehalte herausgearbeitet werden können. Aber da ist etwas fix in der Trennung oder in der jeweiligen Getrenntsetzung und auch etwas fix in der Setzung meiner Meinungen und Ideen, wo sozusagen, wenn ich dem anderen zustimme, dass er recht hat, das eigentlich eine Form von Niederlage wird, dessen, was ich vorher eingebracht habe. Und das ist eine bestimmte Situationssetzung und Ich-Setzung, die hier da ist, die etwas von unserer Vorstellung zu tun hat, wer denn hier überhaupt ins Gespräch kommt. Es gibt dann noch eine ganz andere Gesprächsform, die ist dann weniger in Talkshows zu Hause als mehr in Gruppentherapiesituationen oder in New Age Spiritualität, wo wir im übertragenen Sinn einfach nur miteinander Händchen halten und die Begegnung und die Gespräche eigentlich nur darauf abzielen, dass wir uns miteinander so wohlfühlen und es wirklich eine schöne Begegnung ist, die wir da gerade haben. Und ich finde das einfach echt sehr, sehr berührend. Und auch das formuliere ich jetzt natürlich überspitzt und pointiert und mit gewissen Nadelstich. Und das ist auch nicht nur so gemeint, weil das hat ja was Schönes. Ja? Also sich auch wirklich begegnen zu können und zusammen zu sein, das hat seine Werte. Ja? Aber da geht auch was verloren. Interessanterweise geht genau was verloren, was von dieser Debatte vorher angesprochen worden ist. Und die Gesprächskultur, die wir hier versuchen zu etablieren, hat wirklich mit diesem Fokus auf diese kreative Begegnung, wo etwas in diesem Prozess des sich kreativ Begegnens gemeinsam sich entfalten kann, was gespeist wird von Begegnung, was aber auch gespeist wird durch Reibung und was, wenn es gelingt, wirklich einen kreativ, manchmal sogar explosiv kreativen Charakter hat. Und wenn man sich gemeinsam in dem trifft, wird das Gespräch auch unheimlich produktiv. Und das hat aber sehr viel auch damit zu tun, das ist eine Bewusstseinskultur, die man hier miteinander kultiviert. Was ich hier versucht habe zu charakterisieren, sind drei verschiedene Bewusstseinskulturen, die alle auch ihre Berechtigungen haben, wo aber diese Bewusstseinskultur, die auf diesen kreativ begegnenden Faktor setzt, meines Erachtens wirklich besonders entwickelnswert ist.
Mir kommt gerade der Gedanke, ob nicht vielleicht sogar das Medium Radio für dieses hochgesteckte Ziel ein sehr gutes Medium ist. Also man könnte ja auch meinen, gut, wir fangen mal mit dem Radio an, weil wir eigentlich zum Video wollen, also oder zum Fernsehen wollen, Fernsehen Enlighten Next oder Enlighten Next TV. Aber und das ist einfach technisch leichter, das erstmal per Radio zu machen. Und mir kam gerade der Gedanke, ob nicht für diese Art, sage ich mal, des auf sich Einlassens, auch gegenseitig, das Radio, also das Hören der Stimme, nicht gerade auch ein sehr gutes Medium ist. Denn, also vielleicht ist es auch nur ein persönlicher Eindruck, mir selbst geht es so, dass ich zum Beispiel einen starken Unterschied bemerke, was ja vergleichbar vielleicht ist beim Skypen. Das ist oft sehr praktisch, dass man das kann. Man sieht auch vielleicht gerne mal Menschen, die weit weg sind, dann auf dem Bildschirm. Aber dieses Gegenüberstehen, also gerade auf einem Bildschirm, hat ja auch was irgendwie Distanzierendes. Und mir persönlich geht es oft so, dass ich gerade, wenn ich mit jemandem sprechen möchte, wo ich auch vielleicht mal ein bisschen vertraulicher reden möchte und mich so richtig drauf einlassen möchte, dass ich das fast besser kann, wenn ich nur die Stimme höre. Mhm. Da vergesse ich mich selber viel stärker und vergesse im Laufe des Gesprächs auch die Distanz viel mehr, als wenn ich immer auf den Bildschirm auf meinen Computer gucke. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch eine Rolle spielt, die Situation, dass wir als Zuhörende und als diejenigen, die sprechen, ganz darauf angewiesen sind, auf die Stimmen uns einzulassen. Und da geht man ja auch, sage ich mal, sehr stark von sich weg, auch auf den anderen ein. Ist vielleicht also gar nicht das schlechteste Medium dafür.
Also ich nehme diese Art des Eintauchens beim Zuhören zum Beispiel, genau, nehme ich auch sehr, sehr stark wahr, weil man wird halt nicht durch andere Reize abgelenkt und kann sich deshalb viel stärker auf dieses eine Signal einlassen. Und was ich auch sehr reizvoll finde, ist, dass man auch an der Stimmlage sehr viel über die Authentizität einfach eines Menschen erfährt, also am Timbre der Stimme, und dass sich da auch sehr viel, ich sag mal, von Engagement übertragen kann. Was ist die Absicht eines Menschen? Was ist die Mission? In Fernsehsendungen, da ist man dann immer durch ganz viele visuelle Reize auch abgelenkt, sieht ganz viele Teilnehmer einer Diskussion. Und das nimmt so ein bisschen den Fokus raus. Wenn man nur im Hören ist und vielleicht noch alleine vor dem Radio, dann taucht man, also ist meine Erfahrung, auf eine ganz andere Weise in die Thematik ein und wird fast schon, auch wenn man nicht selber mitdiskutiert, zum Teil dessen, was passiert.
Ich kann euch beiden nur sehr zustimmen. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht. Und natürlich ist es zum Gutteil auch eine praktische Überlegung, es beim Radioformat hauptsächlich zu belassen. Schlicht und einfach auch, weil Radioformat telefonzugänglich ist. Es gibt natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit, machen ja auch manche, von Skype-Interviews, wo leider durch die schlechte Kameraleistung des Skype das manchmal ins Komische hinübergleitet.
Oder ins Anstrengende.
Aber das wird sich technisch ja auch noch verbessern. Und das hat alles schon auch seine Vorteile. Und ich denke, dass das irgendwann auch Teil dessen ist, was wir machen wollen. Aber ich denke eigentlich hauptsächlich beim Radioformat auch aus den genannten Argumenten bleiben zu wollen. Und ihr habt es beide meines Erachtens genannt. Nämlich, Jens, was du vorher gesagt hast, dass bei so einem Skype-Telefon diese Gegenübersituation so eine Situation ist, die vor allem, wenn sie bildschirmmäßig ist, noch viel mehr eine Gegenübersituation ist, als wenn sie real wie wir sitzen. Weil wir sitzen zwar auch uns gegenüber, aber man nimmt es nicht als Gegenüber mit einer Glaswand dazwischen wahr, sondern als in einem Raum sitzend. Und Nadja, was du vorher formuliert hast, trifft es meines Erachtens auch ziemlich stark, nämlich das Eintauchen. Und das hat was mit Sprache zu tun, dass Sprache ja, oder das Sprechen von Sprache, der Bewusstseinsfluss, der ausgesprochene Bewusstseinsfluss ist. Und wenn eine Sprache zum Dialog wird, dann sind es ja nicht zwei verschiedene Flüsse, sondern es ist ein in sich verwobener Fluss von Rede und Antwort und Widerrede. Und es wird zum einen verwobenen Fluss, in dem man auch eintaucht, gemeinsam, wo dann das, was du sagst oder was er, sie sagt oder was ich sag, zum gewissen Teil sogar gar nicht das wichtige Moment ist, wer es sagt, sondern es ist dieser eine Fluss, in dem man sich einbringt und wo dieses Nicht-Getrennt-Sein des Dialogischen in einer Art und Weise zum Ausdruck kommt, die, wenn jetzt ein Bild dabei ist, zumindest dieses Gegenüber mit reinbringt, das dem nicht so hilfreich ist, um es einmal vorsichtig zu sagen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Aber da ist etwas in dem Medium, was diesen kreativen Bewusstseinsstrom des Dialogs besonders heraushebt. Und das macht das Medium auch so spannend. Wobei ich natürlich sagen muss, dass das bei mir auch eine ganz einfache biografische Komponente hat.
Du hast schon für den Rundfunk
gearbeitet. Ich war in Österreich von Kindheit auf oder zumindest von Jugend auf Radiofanatiker. Österreich 1, das ist so der Kultursender von Österreich, ORF 1. Und habe dann auch, solange ich noch in Wien gelebt habe, beim ORF Radiosendungen gemacht, hauptsächlich für die Religionsabteilung. Und habe hier auch eine Affinität zu diesem Medium. Und was hier jetzt, ob die Henne oder das Ei zuerst war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass einfach Radio als solches ein spannendes Medium ist.
Und wieder werden kann.
Weil was du auch vorher gebracht hast, Jens, das ist ja auch ein Ding, nämlich diese radikale Einfachheit des Mediums. Du hast ja eigentlich jeden Schnickschnack. Studio, deine schöne Kleidung, dein Lächeln, deinen Haarschnitt, deinen Augenaufschlag, die Lichtsetzung, was auch immer sein mag, weg. Ja. Was bleibt, und das ist das, was du auch neidest, es bleibt deine Stimme. Und in deiner Stimme drückt sich deine Seele radikal stark aus. Nicht, dass es der einzige Moment ist, wo sich Seele ausdrückt, aber wenn jemand zuhören kann, hört man in der Stimme sehr viel. Du hörst, wenn du einfach frei bist, wenn du inspiriert bist oder wenn du auf was drauf sitzt, was du nicht aussprechen. Man hört es, selbst wenn man es, selbst gerade wenn man es nicht sagt, man hört es.
Da muss ich jetzt einen schönen, also einen Lieblingssatz zitieren. Ich glaube, der wird Plato zugeschrieben. Der hat gesagt, oder soll gesagt haben, sprich, damit ich dich sehe.
Ah.
Und das finde ich so schön. Sprich, damit ich dich sehe. Das heißt, erst wenn ich, dich sprechen höre, dann sehe ich dich auch. Hm.
Finde ich sehr plausibel. Ich habe die kenne die umgekehrte Erfahrung, dass wenn man zum Beispiel Texte oder Interviews von Menschen zuerst gelesen hat, deren Stimme man noch nicht kennt, dass es dann manchmal wirklich einen großen Moment der Enttäuschung geben kann, wenn man sie auf einmal im O-Ton hört, weil man selber sehr viel Gehalt in einen gedruckten Text hineininterpretiert hat, den eine Person vielleicht überhaupt nicht verkörpert.
Wie ging es mit Martin Heidegger so?
Wollte ich gerade sagen.
Ja,
man ist doch fast, fast irritiert.
Habe ich total irritiert.
Fast fistelige Stimme,
genau.
Die in so einem Kontrast zu diesen kraftvollen Texten steht.
Ja. Exakt, exakt. Schön. Nachdem wir schon in der Zeit ziemlich fortgeschritten sind, möchte ich vorerst noch einmal die Webadresse durchgeben, in der Sie oder du als Zuhörer angesprochen deine und ihre Wertschätzung uns ausdrücken können. Und zwar die Wertschätzung in Form von materiellen Werten, die wir zur Unterstützung dieser Arbeit und Unterstützung von Radio Enlightennext wirklich sehr, sehr brauchen können. Diese Website hat die Adresse www.enlightennext.de/radio100. www.enlightennext.de/radio100. Und wenn Sie unsere E-Mail bekommen haben zur Einladung dieser Sendung, finden Sie diese Adresse, findest du diese Adresse auch auf diesem E-Mail, einfach nur als Klick. Dort kommen Sie auf eine Seite, wo Sie einfach mit einem Klick entweder mit PayPal oder Kreditkarte oder Ihrem Online-Banking innerhalb eines Herzschlags Ihre Wertschätzung Ausdruck geben können. Und wir würden uns sehr freuen. Schön. Das gesagt, und ich hoffe, dass es Resonanz findet, möchte ich auch Sie gerne einladen, sich auch in diese Sendung mit einzubringen. Dazu wieder die Telefonnummern, unter denen Sie hier anrufen können. Die Telefonnummer hier in Deutschland ist 0234 543 98 10. In Österreich 0126 505 40. Der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Und wie immer, die Grundschaltung der Telefone ist die Stummschaltung. Das heißt, mit der Tastenkombination Stern 6 können Sie Ihr Telefon freischalten, sodass wir Sie auch hören können. Und nach Ihrem Gesprächsbeitrag können Sie mit der Stern 6 Ihr Telefon wieder stumm schalten. Wenn Sie Ihre Frage, Ihren Beitrag per E-Mail an uns richten wollen, die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Und Mike von der Technik sagt mir, dass die Leitungen freigeschaltet sind. Wir würden uns über Ihre Beiträge zu dieser Sendung freuen. Telefonisch noch keine Frage da ist, würde ich gern eine unserer E-Mail-Fragen hier mit einbringen. Da schreibt die Elisabeth Glücks: Hallo ihr drei, danke für diese schönen Reflexionen über das Hören. Ich möchte dazu beitragen, dass das Ohr bzw. das Hören die sechsfach bessere Differenzierungsfähigkeit gegenüber dem Sehsinn hat und dass der Hörsinn der erste Sinn ist, der bereits nach 4 Wochen Schwangerschaft komplett ausgebildet ist und im Sterbensprozess der letzte Sinn ist, der seine Funktion einstellt. insofern ein zentraler Sinn für die Wahrnehmung und Erkenntnis meiner Umwelt und meines Gegenübers.
Schön, danke.
Sehr poetisch und sehr real.
Und faszinierend.
War mir gar nicht bewusst. Aber dass der Hörsinn ein intimerer Sinn als der Sehsinn ist, ist, glaube ich, intuitiv zugänglich. Vielleicht hat es damit zu tun, dass das Hören eine Wahrnehmung ist, die auch eine Innenwahrnehmung ist. Also ich höre dich nicht da drüben, sondern ich höre dich. Während das Sehen immer ein Sehen ist von etwas, Gegenüber.
Also alle Sinne haben ja diese Tendenz, dass man etwas in sich hinein nimmt. Und das ist einfach beim Hören, geht es am tiefsten vielleicht.
Mir fällt da eine Anekdote ein. Ich hatte mal eine Kassette mit Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert gelesen, von Marius Müller-Westernhagen. Und die Geschichte "Nachts schlafen die Ratten doch". Wenn man sich das vorstellt, mit der Stimme von Westernhagen gelesen. Also das ist was, das verfolgt mich seit Jahren, weil das so eine tiefe Berührung im Inneren ausgelöst hat. Obwohl der Text ja auch in gedruckter Form sehr, sehr stark ist. Aber dieses Gänsehautgefühl, was man hat, wenn man wichtige Worte mit einer entsprechenden Stimme vorgetragen hört. Also ich glaube, das ist durch nichts zu schlagen.
Ganz genau. Ein interessantes Phänomen in der Entwicklung von Radio Enlighten Next ist, wir haben ja wirklich mit kleinen Zuhörerzahlen angefangen und haben jetzt uns wirklich vervielfacht in den Zuhörerzahlen. Proportional zur Zunahme der Zuhörerzahlen ist die Zahl derjenigen, die sich akustisch mit einbringen wollen, gesunken. Mhm. Und ich und unser Team, wir haben immer wieder darüber philosophiert, was ist das? Sind unsere Sendungen schlechter geworden? Haben die Leute Angst vor dem großen Publikum? Und vielleicht diese Angst vor der großen Bühne mag schon mitspielen. Aber ich finde es immer noch ein interessantes Phänomen und ich habe das Rätsel noch wirklich nicht gelöst, warum eigentlich die Zunahme von Zuhörern gleich einhergeht mit der Abnahme von Menschen, die sich mündlich direkt hier mit einbringen wollen. Natürlich spielt auch eine Rolle, dass wir einen zusätzlichen Kanal aufgemacht haben, nämlich sich schriftlich hier einzubringen, was eine gewisse Sicherheitsschranke hier mit sich bringt. Und das ist ja auch gut so. Gleichzeitig einfach auch an Sie als Zuhörer sprechend, wir freuen uns immer radikal, wenn sich auch jemand über diese Schwelle drüber traut, hier in diesem Medium mit seiner oder ihrer Stimme sich einzubringen. Und insofern nochmal auch die Frage, ich habe noch einige E-Mail-Anfragen, vielleicht habe ich auch eine Frage, die hier direkt über den Äther kommt.
Mir kommt gerade noch ein anderer Gedanke. Ja. Vielleicht ist auch das schwindende Artikulationsinteresse der Hörer der wachsenden Qualität der Sendung geschuldet, weil ich merke auch beim Zuhören so, wenn man erstmal eine halbe Stunde euch zugehört hat, man ist da so tief drinnen, dass dann so das Bedürfnis, jetzt selber wieder ins Sprechen zu gehen und damit erstmal aus diesem einen Fluss rauszugehen, weil man ja nur passiver Zuhörer ist bis zu dem Moment, wo die Leitung freigeschaltet ist, dass man sich vielleicht auch diesen schönen Moment einfach nicht zerstören möchte.
Interessant. Den Gedanken hatte ich bisher so noch nicht gehabt. Ich hoffe, dass unsere Sendung nicht so gut war. Und sonst würde ich, wenn hier jetzt niemand in der Leitung ist, ich schaue nochmal, ist hier jemand in der Leitung, der sich hier einbringen möchte? Wenn das gerade nicht der Fall ist, dann werde ich das genau so verstehen, wie du es gerade formulierst, dass wahrscheinlich unsere Sendung so gut war, dass wir die Schwelle zu hoch gesetzt haben. Und hier eine der weiteren E-Mail-Fragen vorlesen. Da schreibt die Hörerin, vielen Dank für diese Sendung, die würdigt alle 100 gewesenen, so gelungenen Sendungen. Euer Gespräch über das Gespräch ist von einer einmaligen Schönheit. Danke dafür. Ich hätte eine Frage an Jens und Nadja. Was würdet ihr euch wünschen für die kommenden 100? Wohin sollte, könnte das Radio noch weitergehen?
Also ich würde mir ganz spontan wünschen, dass ihr euch vielleicht mit den Gästen noch mehr an den Mainstream herantraut. tastet, weil im Moment, ihr zieht, habe ich so den Eindruck, konzentrische Kreise, die immer weiter werden. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Art der Gesprächsqualität auch einfach viel mehr Menschen, die jetzt noch gar nicht aus diesem Feld stammen, dazu inspirieren könnten, wahrzunehmen, was mit Gesprächen eigentlich möglich ist. Weil es ist ja nicht nur so, dass ihr eine Sendung macht, sondern das macht ja auch was mit den Menschen, die hier sind.
Also eine konkrete Anregung hätte ich, und zwar man kann ja zum Beispiel auch über Bücher sprechen, über Neuerscheinungen, über Filme und jetzt nicht unbedingt nur Menschen aufgrund der Themen, die sie selber im Leben auszeichnen, einladen, sondern auch Menschen ins Gespräch kommen lassen über Dinge, die im Moment gerade die Welt bewegen oder einen Teil der Welt bewegen. Das kann ich mir, solche Beispiele hattet ihr ja auch oder hatten wir ja auch. Das finde ich auch eine spannende Geschichte.
Das ist eine interessante Kombination. Ich meine, das, was du nach dir ansprichst, ist natürlich, du forderst mich ja indirekt heraus, sozusagen hier meine eigenen Schwellen zu überschreiten und hier mich auf Menschen einzulassen, wo ich dann unsicherer bin, ob sie wirklich auch dieses Spannungsfeld, das wir hier aufbauen wollen, hier mithalten wollen und dann ich natürlich mit meinen Moderatorfähigkeiten herausgefordert bin und vielleicht sollte ich diese Herausforderung annehmen. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Anregung, die gleichzeitig furchteinflößend und inspirierend ist. Lass es mich so formulieren. Und wir sollten wahrscheinlich einiges mal in diese Richtung probieren und auch sehen, wie weit kann man hier gehen, ohne den Bogen zu überspannen.
Ich glaube, das ist wichtig, weil das muss schon ein Rantasten sein, weil es für viele Menschen einfach auch ungewohnt ist, sich auf so eine Art des Sprechens und des Suchens einzulassen.
Ja.
Aber ich würde die Daumen drücken, dass ihr es versucht.
Die Daumen würde ich auch drücken. Und diese Kombination, die hat natürlich auch was Interessantes, was du gesagt hast, Jens, nämlich hier eigentlich fast das Gegenteil der Direktheit der Begegnung, nämlich das Buch. Insofern im Gegenteil, weil das Buch ist sozusagen der geschlossene Abschluss eines lang gesponnenen Gedankengangs, der fertig und unveränderbar vor dir liegt und der all die Vorzüge hat, die eben diese Ausdrucksform hat. Nämlich, man hat lange Zeit, man kann den Bogen weit über eine Gesprächsdauer spannen, über, ich weiß nicht, 800 Seiten, wo man mal ein paar Wochen braucht, um überhaupt durchzukommen. Man kann das in aller Systematik ausformulieren, all das, was diese Beiläufigkeit des Gesprächs hat, die von der Momenthaftigkeit lebt. Das Buch ist fast der Gegenpol dazu, aber man kann darüber auch ins Gespräch kommen und vielleicht diese zwei Pole miteinander verbinden. Eine spannende Sache. Sollten wir auf jeden Fall, ich schaue gerade zum Mike rüber, in unsere Überlegungen mit aufnehmen. Noch eine weitere Frage, die uns hier per E-Mail erreicht. Da schreibt der Hörer: Ihr seid ja auch in Philosophie bewandert und wisst, dass es im alten Griechenland eine Zeit gab, wo aus bestimmten Gründen das direkte Gespräch, der Dialog, nur als Live-Event eine Rolle spielte und erst gar keine schriftlichen Aufzeichnungen gemacht wurden, weil man meinte, etwas Eigentliches und Wesentliches ist eben nur im direkten Dialog möglich. Radonleit Next hat 2000 Jahre später eine ähnliche Wertschätzung gerade gegenüber der Kultur des Dialoges. Was hat es mit dieser womöglich neuen Form der Gesprächskultur auf sich? Ich überlasse die Antworten euch zwei, nachdem wir schon ziemlich am Schluss dieser Sendung sind. Aber es ist eine gute Frage.
Also ich glaube, die Radiosendung bringt einfach die neue Idee des Werdens wieder stärker in den Kontext. Wir haben inzwischen kulturell so eine Haltung entwickelt, dass wir fixierte Informationen wollen, das, was wir Wissen nennen. Aber das, was darüber hinausgeht, was neu ist, das ist ja gerade in der heutigen Zeit viel, viel wichtiger. Fakten können wir in Wikipedia nachschauen, wir können googeln, aber durch diese Dialogkultur kommt ja ein Element wieder in die postmoderne Welt, was lange Zeit auch unterschätzt wurde.
Das ist ein Satz, den muss ich mir nachher aufschreiben. Nur, es ist mehr als Gedankensprung zu deinem Satz. Einen Dialog kann man nicht googeln.
Herrlich. Auf den Punkt.
Chef Jens.
Das kann ich gar nicht mehr toppen hier. Das lassen wir gerne so stehen. Ja, und die Erinnerung an das alte Griechenland, natürlich auch sehr schön. Es gibt immer Dinge, die, oder es gab auch später, da glaube ich, immer noch Dinge, die man tatsächlich nicht dem verschriftlichen Prozess anvertraut hat. Oder, tja. Lassen wir es mal offen. Ich weiß es nicht. Also ob wir das.
Schön. Gut, wir sind auch am Ende unserer Zeit angekommen. Als allerletztes noch einmal die Bitte, die Aufforderung und auch die Möglichkeit, uns in unserer Arbeit zu unterstützen. Auf der Website www.enlightennext.de/radio100 können Sie direkt jetzt nach der Sendung sich einklinken und auf einen der 3, 4 Möglichkeiten, die es hier gibt, Ihre Wertschätzung ausdrücken. Wir werden uns sehr freuen, wir können es auch sehr brauchen. Ansonsten, Jens, Nadja, herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Danke für dieses spannende Gespräch.
Gerne.
Und ich hoffe, dass wir diese Gesprächskultur auch in unserer Kombination in den nächsten Jahren weiterführen und weiterentwickeln werden.
Herzlich gerne.
Danke, dass wir mitfeiern durften.
Ich danke und einen schönen Abend aus Frankfurt.